Der Adler Mannheim Eishockey Podcast zusammen mit Radio Regenbogen.
Herzlich willkommen, liebe Eishockey-Freunde, zu unserer heutigen neuen Ausgabe vom Adler Mannheim Podcast. Wir starten gemeinsam in die Pflichtsaison. Noch nicht mit der DEL, das dauert noch etwas bis Mitte September, aber mit der Champions Hockey League, über die wir schon sehr glücklich sind, dass wir dieses Jahr wieder europäischen Wettbewerb spielen dürfen. Was erwartet euch in dieser Folge? Wir wollen uns angucken, wie die Testspiele gelaufen sind. Da gibt es Begegnungen gegen Frankfurt und Bern, auf die wir noch zurückgucken können. Nach dem Trainingslager in der SAP-Arena hat das stattgefunden. Das Spiel gegen Bern war ein besonderes, denn da verbindet uns eine Fanfreundschaft. Dann gucken wir uns auch mal so ein bisschen unser eigenes Team noch mal genauer an. Wie fit sind wir schon? Welche Stärken und Schwächen haben sich schon offenbart? Und was ist noch an Entwicklung möglich? Schließlich ist die Mannschaft ja sehr, sehr frisch zusammengestellt. Und wir sprechen kurz über Side-Projekte von ehemaligen Eishockeyspielern, über ein Buch von Andi Renz und über neue Hüte. Einen davon hat Ulle sogar in dieser Folge auf. Und wir gucken natürlich auch gemeinsam nach vorne, was uns in der DEL-Saison zum Auftakt erwarten wird. Also volles Programm und damit eisfrei und Mikrofon auf für Adler-Reporter Antti Soramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
Jetzt geht's los. Spätzle mit Soße. Antti, jetzt geht's ans Eingemachte. Jetzt wird die Soße angerührt, die Spätzle gekocht. Jetzt geht's um Punkte. Jetzt geht die Liga zumindest für drei Teams so richtig los. Champions Hockey League steht vor der Tür. Die Spannung steigt, die anderen Teams noch in Vorbereitung spielen. Aber für München, Ingolstadt und die Adler, CHL, mir persönlich hat es immer unglaublich viel Spaß gemacht. Internationale Vergleiche, Top-Teams, Meister, Vizemeister. Und ja, du spielst um eine Tabelle, ums Weiterkommen. Deswegen Anti-Spätzle mit Soße. Jetzt geht's los.
So sieht's aus. Also endlich geht's mal um was Zählbares. Also alles schön und gut. Die vier Vorbereitungsspiele waren ja ganz interessant. Erstmal hast du auswärts, also zumindest mal in Kitzbühel, hast du gegen zwei Gegner gespielt. Konntest dich mal so ein bisschen einspielen zunächst mal. Und dann zu Hause fand ich das eine ganz interessante Konstellation. Eben gegen Frankfurt zunächst mal ein Gegner, der dich mit Sicherheit physisch fordert. Das hat man dann auch gesehen. Und dann gegen ein läuferisch starkes Team, wo du dann auch, sagen wir mal, läuferisch dagegen halten musst und auch taktisch diszipliniert spielen musst gegen Bern. Und das war ganz interessant zu sehen, dass du zunächst mal gegen Frankfurt eigentlich nicht dein bestes Spiel, zumindest in zwei Drittel nicht dein bestes Spiel hinbekommen hast, keine Geschwindigkeit aufs Eis gebracht hast und dann irgendwie doch hinten raus, lagst hinten und dann hast hinten raus dann doch noch gewonnen. Also ich finde, das war ein ganz gutes Zeichen, dass die Mannschaft auch bereit ist in so einem Spiel, wo es eigentlich nur um die Ehre geht. Ist ja, Ehre ist ja trotzdem was Wichtiges. Heute heißt es ja, du Ehrenmann. Also das ist ein wichtiger Begriff heutzutage. Und ja, also da hat man sehr gut reagiert, finde ich, als Team innerhalb des Spiels und dann auch gegen Bern eine gute Leistung gezeigt. Natürlich holpert es hier noch ein bisschen. Powerplay hat noch Luft nach oben, keine Frage. Aber du siehst die Ansätze und die Ansätze sind schon mal vielversprechend für die Spiele, die jetzt wirklich auch Punkte bedeuten.
Ich fand das Wochenende, das jetzt hinter den Adlern liegt, du hast es angesprochen, Frankfurt und Bern, fand ich sehr, sehr gut. Ich habe das Frankfurt-Spiel nicht live gesehen, da warst du da. Ich habe nur das Ergebnis gesehen und das Spiel ein bisschen im Live-Ticker verfolgt. Du hast es gesagt, Rückstand, dann in der Overtime nochmal gedreht und auch gegen Bern. Letztendlich haben die Adler in zwei Heimspielen nicht viele Tore geschossen, aber ich finde, vor allem in dem Spiel gegen Bern ist es überhaupt nicht aufgefallen. Du hast es nicht vermisst, weil du hast viele Offensivaktionen gesehen. Du hast es auch angesprochen, man musste taktisch diszipliniert spielen. Aus meiner Sicht haben die Adler gegen Bern die kompletten ersten 20 Minuten vollkommen dominiert. Also es war ein Spiel auf ein Tor. Allerdings hat Bern das gut gemacht. Schnelles Umschaltspiel, haben dann im Spiel einmal den Pfosten, einmal die Latte getroffen. Da sind die Schiedsrichter auch zum Videobeweis gegangen. Aber ich gebe dir auch recht, da ist in einigen Sachen ist noch Luft nach oben. Aber wir sind ja immer noch im August, Anti. Wir sind ja immer noch in Anführungsstrichen in der Vorbereitung. Wenn du jetzt schon dein fast bestes Eishockey spielen würdest, das wäre nicht richtig. Das wäre falsch in der jetzigen Phase der Saison. Ich fand die Ansätze sehr, sehr gut. Was mir gefallen hat, wie aggressiv die Adler vorchecken, vor allem im Scheibenbesitz des Gegners, wie weit die Verteidiger vorne sind, wie die Stürmer sich unterstützen. Da waren viele Sachen dabei, die mir vor allem im Vergleich zum letzten Jahr sehr, sehr gut gefallen haben. Läuferisch gut, gutes Passspiel, gute Stafetten und dann eben auch relativ früh in der Saison schon einen Weg zu finden, Spiele zu gewinnen, weil das ist wichtig. Wenn es mal nicht gut läuft, wir hatten es in der Vergangenheit auch schon öfter mal besprochen, letztes Jahr viel im Thema der Eisbären Berlin, die haben immer einen Weg gefunden, ein Spiel zu verlieren. Wenn es mal scheiße läuft, findest du Wege, Spiele zu verlieren. Und eine Top-Mannschaft, egal wie sie spielt, finden Wege, Spiele zu gewinnen. Und das waren jetzt zwei Heimspiele, die du nicht über 60 Minuten gut gespielt hast, aber die du am Ende gewonnen hast. Das hat mir imponiert. Und Randnotiz, was mir auch imponiert hat, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, Anti, was ich nach 12 Jahren Adler Mannheim nicht wusste, dass die Adler eine Fanfreundschaft nach Bern pflegen. Das wusste ich gar nicht. Die Berner eine riesen Fahne gehabt da oben, wo auch das Adler-Logo mit drin war. Danach hat man sich nochmal getroffen im Oberrang zu einem riesen Gruppenbild. Im zweiten Hingucken ist mir aufgefallen, dass die Fans die gleichen T-Shirts getragen haben. Mhm. Wusstest du das?
Natürlich, sagst du jetzt,
du weißt alles. Aber
ich weiß doch immer alles. Ja. Nee, das wusste ich schon, aber ich wusste jetzt nicht, dass es so geplant ist, dass so viele Berner auch kommen. Das war mir nicht bewusst. Aber ich wusste, dass es da so eine Freundschaft gibt mit Bern. Und entsprechend hat mich das dann, als die dann da waren, schon auch sehr beeindruckt. Auch die Gesänge, ja, die haben dann, die Adler-Fans haben dann gesungen, ihr werdet nie deutscher Meister. Die Berner-Fans haben gesungen, ihr werdet nie Schweizer Meister. Dann haben sie sich gegenseitig besungen, also sich gegenseitig unterstützt. Die Adler haben dann plötzlich die Berner unterstützt und umgekehrt. Also sehr, sehr schön. Also so auf sowas stehe ich total. Ich finde sowas richtig, richtig gut. Wobei ich stehe auch ein bisschen auf die Rivalitäten, wie zum Beispiel gegen Frankfurt. Da stehe ich auch ein bisschen drauf.
Aber das ist doch das, was den Eishockeysport so schön, so einzigartig macht, dass du da so eine Fanfreundschaft hast, die gleichen T-Shirts. Also das ist mir auch aufgefallen, das finde ich schon phänomenal. Und ich habe mir auch sagen lassen, dass die Fanlager sich am Abend zuvor getroffen haben. Ich habe Heddesheim gehört, dass man sich wohl in Heddesheim auf ein paar, was trinkt man da abends so, Anti, auf ein paar Getränke getroffen hat.
Ich schätze Schorle und Ganze, Bier, so das Klassische, ne?
Und das Ganze gepflegt hat, also das ist echt was Spaß macht. Ich war mit den Kindern da beim Spiel gegen Bern mit der ganzen Familie und haben dann auch mit der Familie drüber gesprochen. Das ist wirklich einzigartig im Eishockey. Das finde ich cool. Und beide Mannschaften, mir hat das echt Spaß gemacht, was die für ein Eishockey gespielt haben. Du hast es angesprochen, Bern schlittschuhläuferisch unglaublich gut. Und die haben sehr, sehr gut reagiert auf das aggressive Vorcheck der Adler, dass wirklich fünf Blau-Weiß-Rote im Angriffsdrittel vorgecheckt haben, wenn sie nicht in Scheibenbesitz waren. Und die Berner haben dann mal ein, zwei Leute rausgeschickt an die rote Linie, an die zweite blaue vor für einen langen Pass.
Genau.
Und da haben sie sich dann auch Chancen gespielt. So spielst du dir dann so ein bisschen den Raum wieder frei. Das finde ich sensationell, wie eine Mannschaft so blitzschnell umschalten kann, dass der Coach das erkennt und sofort die Taktik ein bisschen umstellt, um die gegnerische Mannschaft so ein bisschen auseinanderzuziehen.
Ja, das ist ganz interessant. Wir sprechen immerhin bei Bern vom erfolgreichsten Coach in Europa momentan, Jussi Tapola, der ist aktueller Champions League-Gewinner gewesen mit Tappara Tampere und hat dort einige Meisterschaften gewonnen. Also der ist momentan wirklich das Maß der Dinge, sage ich jetzt einfach mal, ob er dann in Bern funktioniert. Bern ist so ein heißes Pflaster, sage ich jetzt mal. Ob das dann funktioniert, wird man sehen. Aber das hat mich auch, dieses Coaching, dieses Bench-Coaching, wie man sagt, wenn man eben von der Bank aus eben, also die Aufgaben, die man halt eben dann während des Spiels hat als Coach, dass man das so schnell macht, hat mich auch wirklich beeindruckt, weil die machen ja kein Pre-Scouting. Die gucken sich ja keine Videos an. Jetzt spielen wir gegen Mannheim in der Preseason, also in Trainingsspielen, in Testspielen, sondern da schaut man auf sich, schaut, was man machen möchte. Und dann trotzdem, dass man dann sagt, okay, die Adler aggressiv mit 5 Mann bei uns in der Zone. Und dann müssen wir darauf reagieren. Wir können da nicht die ganze Zeit 1 gegen 1 spielen, sondern wir müssen bei Puck-Eroberung schnell die Scheibe rausbekommen und dann müssen wir jemanden haben, der natürlich dann entsprechend den Angriff fahren kann, also den Konter fahren kann. Also das war schon beeindruckendes Coaching beiderseits, fand ich auch. Also ich finde auch, Johan Lundskog hat da einen guten Job gemacht bisher, auch auf der Bank, das Coaching. Also ich muss sagen, ich mag sowas total, ich stehe da drauf, wenn man solche Sachen schnell sieht, wie man so sagt, die Handschrift des Trainers, aber wenn man die dann noch im Spiel sofort entdecken kann, ne? Also in einem Spiel sieht, wie sich das Spiel, die Dynamik des Spiels sich verändert oder die Statik des Spiels sich verändert, finde ich das auch sehr, sehr interessant. Was mir noch aufgefallen ist, vielleicht, was man sagen muss, man hat ja 16 Spieler bei den Adlern, die letzte Saison irgendwo Powerplay gespielt haben. Du hast aber nur 10 Powerplay-Spieler. Das heißt, du musst dir gut überlegen, wie du die anderen bei Laune hältst. Und du musst dir auch gut überlegen, wie dein Powerplay funktioniert. Was mir aufgefallen ist, Murray hat ja die ersten zwei Spiele Powerplay gespielt, ja, also in der zweiten Formation, und dann hat er den John Gilmore hinten rein. Gilmore ist ja unheimlich laufstark und lauffreudig mit der Scheibe, und Murray ist eher der Scheibenverteiler, der ein bisschen so über die Wucht auch kommt im Spiel, und eher dann die Scheiben eher verteilt, eher der Passspieler in Überzahl, und das haben sie ganz bewusst auch getestet, wer da in diese Powerplay-Unit besser reinpasst. Und da sind sie so am Basteln gewesen. Und dafür sind auch diese Trainingsspiele da. Also deswegen oder Testspiele da. Und das finde ich auch eine ganz, ganz interessante Sache, dass du da dann halt auch eine Variante hast, je nach Gegner. Wie spielt dein Gegner Unterzahl? Wie laufstark ist dein Gegner? Entsprechend hast du dann in dieser zweiten Powerplay-Unit entweder den Murray an der blauen Linie, der dann eher fürs Verteilen der Scheibe, aber den Aufbau kriegst du mit Way viel schneller hin. Also das ist so ein bisschen das, was ich beobachtet habe und sehr, sehr interessant finde. Die erste Unit mit Joki Bakker hinten drin, die ist gesetzt, der ist gesetzt. Das ist mit Abstand der beste Überzahlspieler hinten an der blauen Linie. Ich glaube sogar, kommt sogar fast an Top der Liga dran. Also mir fällt jetzt keiner ein, der deutlich besser wäre als er. Und dann hast du da in der zweiten Unit eben zwei sehr, sehr, sehr gute Möglichkeiten. Das finde ich echt klasse.
Aber gegen Bern hat man in der ersten Powerplay-Unit mit 5 Stürmern gespielt. Das ist mir aufgefallen, dass da wirklich 5 Stürmer auf dem Eis waren. Das fand ich sehr, sehr beeindruckend, diesen Mut zu haben. Was ich ein bisschen schade fand, Dominik Cahun war verletzt. Bern war ja am Freitag in Köln und am Sonntag in Mannheim. Er ist natürlich auch noch ein Spieler, den man am Eis, der sehr, sehr auffällig ist. Schade, dass er nicht dabei war, ihn zu sehen. Und nochmal die Coaches, die du angesprochen hast, dieses Bench-Coaching, diese Handschrift, dass ein Trainer sehr, sehr schnell umstellen kann, reagieren kann. Also jetzt ohne Namen zu nennen, aber es gibt auch wirklich Trainer, die hatte ich auch in der Vergangenheit, die haben auf der Bank überhaupt nicht gesehen, was da gerade draußen am Eis passiert. Die konnten nicht reagieren, und die haben dann tatsächlich am nächsten Tag im Videoscouting haben sie gesagt, ach guck mal hier, der Gegner hat ja so und so gespielt und wir konnten nicht reagieren. Aber dafür sind ja die Spieler nicht verantwortlich. Die Spieler können ja nicht schnell mal kurz das System umstellen. Das muss ein Trainer sehen. Und da waren wirklich, wie gesagt, jetzt ohne den einen oder anderen Namen zu nennen, da waren wirklich ein paar hinter der Bank, wo du gesagt hast, okay, der Coach steht da und hat Scheuklappen auf. Der guckt zwar das Spiel, sieht aber nichts. Und deswegen ist es super beeindruckend, auch in dem modernen Coaching jetzt, dass Trainer das so schnell erkennen und super schnell die Taktik umstellen, um ihrer Mannschaft wieder Schub zu geben, um einfach wieder mehr ins Agieren zu kommen, anstatt im Reagieren zu bleiben. Und deswegen hat das Spiel gegen Bern so viel Spaß gemacht, auch wenn wenig Tore gefallen sind. Aber jetzt schauen wir mal ein bisschen voraus, Anti-Champions Hockey League, jetzt geht's los. Es wird ein anderer Gegner kommen mit den Bolzano Foxes. Einer, der nicht so laufstark ist, einer, der nicht so spielstark ist. Die waren Vizemeister, haben das Finale verloren gegen Red Bull Salzburg letztes Jahr in der österreichischen Liga. Erwartest du von den Adlern ein Offensivfeuerwerk oder hat man, also ich würde fast behaupten, man hat bewusst Bern als letzten Testspielgegner genommen, in Anführungsstrichen, um das Tempo nochmal richtig nach oben zu jagen, weil jetzt mit den Bolzano Foxes kommt natürlich eine Mannschaft, die nicht ganz so laufstark ist. Gibst du mir da recht?
Hundertprozentig. Das ist ganz klar so. Die österreichische Liga, wir hatten es ja schon mal darüber, die österreichische Liga ist nicht so stark wie die deutsche, Punkt. Das muss man ganz klar sagen. Die haben natürlich Spieler, die, wir hatten es auch klar drüber schon mal, aber ich wiederhole das gerne. Du hast Spieler, die aus der DL in die österreichische Liga gehen. Die sind dort dann gut. In Deutschland dann in ihren Clubs vielleicht nicht mehr ganz bei den Leistungsträgern dabei. Und auf der anderen Seite, Spieler aus Österreich, die nach Deutschland kommen, fallen mir wenige ein, die dann auch wirklich gut funktioniert haben, wo du dann sagst, wow, das sind Top-Ausländer, den wir jetzt bekommen haben. Da gibt es ein paar, die so okay waren, aber wo du sagst, also auch in einem, sagen wir mal, Mittelklasse-Club okay waren, aber in die Top-Clubs kommen die einfach nicht rein. Und das muss man auch ganz klar wissen. Deswegen gebe ich dir da 100% recht. Aber die haben natürlich dadurch, es ist ja meistens so, dass du dann viel physischer spielst, weil das Spiel auch nicht ganz so dynamisch ist. Das heißt, du kannst auch viel physischer spielen. Je dynamischer das Spiel ist, je schneller das Spiel ist, desto schwieriger wird es natürlich, auch den Körper entsprechend einzusetzen. Also, und da, wenn es ein bisschen langsamer ist und du auch das Tempo rausnehmen kannst, und das ist natürlich auch, da wird auch der der Schlüssel für die Bolzano Foxes sein. Die werden ja gecoacht von Niklas Sundblad. Der kennt die DEL in- und auswendig. Der ist ein akribischer Trainer. Der wird sich sehr, sehr gut auf die Adler vorbereiten. Der wird sich dann schon sagen, wenn wir es schaffen, den Rhythmus aus dem Spiel der Adler zu nehmen, das Tempo aus dem Spiel zu nehmen, dann können wir unsere Stärken einsetzen, nämlich die Physis, und dann auch über den einen oder anderen Konter eben dann möglicherweise Gefahr dann aufs Tor der Adler bringen. Also das ist schon irgendwo auch eine Sache, die man nicht vergessen darf. Also wenn jemand irgendwie glaubt, na ja gut, das ist österreichische Mannschaft, Bolzano Foxes, die sitzen auch noch in Italien, also die Italiener sind jetzt keine Eishockey-Nation, beziehungsweise dann also die Region Südtirol, der macht einen Fehler, weil die Dynamik, die Statik des Spiels kann sich plötzlich ändern, wenn du den Gegner tatsächlich seine Stärken berauben kannst, sprich den Rhythmus zerstören, das Tempo aus dem Spiel nehmen und selbst den Rhythmus anfangen zu bestimmen. Und das ist was, da muss man aufpassen. Und man macht einen Fehler, wenn man sagt, naja, komm, also Augen zu und durch, wir gewinnen das Spiel ohnehin. Also so wird es nicht laufen und das wissen die Adler auch.
Wenn du aber davon sprichst, dass die Ausländer, die aus Österreich kommen, in Deutschland nie so wirklich einschlagen, die einzigen, die das doch öfter mal probiert haben und auch, ja, ich würde sagen, teilweise ganz gut erfolgreich damit waren, ist Red Bull Salzburg. Die holen natürlich auch mal jungen Ausländer, ja, lassen den erst in Salzburg spielen, 1-2 Jahre und ziehen ihn dann nach München. Das ist aber ein anderes Ausbildungsprinzip.
Ganz genau.
Das die fahren dementsprechend, aber sonst gebe ich dir recht. Du hast es angesprochen, wenn jetzt die Bolzano Foxes mit Niklas Sundblad kommen, die werden natürlich versuchen, den Adlern den Schwung rauszunehmen, natürlich das schnelle Spiel der Adler zu unterbrechen, bestmöglich vielleicht mal in eine Überzahlsituation zu kommen, zuzuschlagen. Und dann ist der Schlüssel ganz klar. Dann wird verteidigt, dann wird sich hinten reingestellt. Und so ein Spiel kann dann sehr, sehr lang und sehr, sehr schwierig auch werden. Wenn du da wirklich jemanden vor dir hast, der nur verteidigt, der die Scheibe nur noch rauschippt, in die neutrale Zone weit weg vom eigenen Tor hält, dann kann sowas wirklich ein sehr, sehr langer Abend werden. Deswegen bin ich gespannt. Ich freue mich auf das Spiel. Aber ein kurzer Abschweifer hier mal, Andi. Wir biegen mal ganz kurz, ganz scharf links ab, wenn wir von Gegner sprechen. Der härteste Gegner, das bist du selbst. Da hat jetzt einer ein Buch geschrieben, und zwar der knüppelharte Eisenrenz. Andi Renz kennt man lange, er war in Kassel, er war in Schwenningen. War der in Kassel? Entschuldigung, Kassel, ich glaube schon, oder? Renzinger war in, auf jeden Fall ganz, ganz
also
lange.
Also aus Schwenningen kommt er, das ist klar. Und dann kann sein, dass er genau in Kassel unter Hans Zach und dann ist er nach Köln. Genau,
richtig,
so
ganz ja, lange, genau ganz sowas, lange ja. In Köln gespielt. Er kam damals, ich war relativ jung, Andi Renz war auch noch jung, er kam zusammen mit Brett Schlegel, kam er damals. Brett Schlegel war ein Verteidiger-Duo, sehr, sehr lange mit Mirko Lüdemann. Danach hat Stefan Julien mit Lüdemann gespielt. Mhm. Das war so einmal eins der besten Verteidigungspärchen der Liga, würde ich fast sagen.
Ja,
auch. Und
ja.
Genau, Andi Renz, auch lange für den DEB gespielt. Und da der Renzi jetzt halt sagt, Mensch, was mache ich denn nach der Karriere, hat er ein Buch geschrieben. Und zwar geht es da so ein bisschen um die Selbstfindung, dass du nicht immer darum sprichst, okay, was machen die anderen, was ist mein Umfeld, wo kann ich mich verbessern, sondern es geht wirklich darum, tief in dich selbst reinzuschauen, die Fehler, aber auch die Selbstliebe bei dir selbst zu finden, zu suchen. Und deswegen spricht er davon, der härteste Gegner bist du selbst. Hast du reingelesen? Hast du das Cover gesehen? Du hast aber recherchiert.
Ich habe das Cover gesehen.
Den Post auf Social Media hast du gefunden, ne?
Ich habe den Post auf Social Media gefunden. Ich war auch in Kontakt mit Renzi. Wir hatten E-Mail-Kontakt, weil er gefragt hat, ob er möglicherweise bei Radio Regenbogen da ein bisschen was machen könnte. Und da wird gerade darüber gesprochen und es wird eruiert, also dass der so eine kleine Rubrik vielleicht bekommt. Muss man mal schauen. Aber hat er mir auch ein paar Auszüge aus dem Buch tatsächlich geschickt. Und das ist sehr, sehr interessant, weil er hatte, und er spricht da ganz offen drüber, eine Wahnsinnslebenskrise. Schon während seiner Karriere ging es los, aber dann, als er seine Karriere beenden musste wegen Verletzung, da wurde es dann richtig heftig. Und da war er, hatte alles Mögliche versucht, hat, ich sag's mal, Pilgerreisen, hat Buddhismus, Hinduismus irgendwo Schlüssel gesucht, aber keine gefunden und ist dann irgendwo dann darauf gekommen, dass er sich selbst so akzeptieren muss, seine Fehler akzeptieren muss, die er gemacht hat und auch sich selbst lieben, bedingungslos lieben muss, wie er sagt. Also das ist sehr, sehr interessant, gerade für Männer, deren Leben sich am Ändern ist, ist es wirklich was, wo ich sagen kann, ich habe es noch nicht gelesen, kommt erst heute raus, tatsächlich das Buch. Ich habe es noch nicht komplett gelesen, aber so ein bisschen ein paar Sachen da reingelesen, finde ich sehr, sehr interessant. Und wir machen hier normalerweise gar keine große Werbung, Ulle, aber dafür können wir Werbung machen, weil das ist eine gute Sache. Vor allem einer, der wirklich mit allen Wassern gewaschen ist, der wirklich eine Wahnsinnskarriere hatte. Eisenrenz, wie du sagst, jeder kennt ihn noch unter dem Namen Eisenrenz, weil er wirklich auch, der hat Verletzungen gehabt, mit denen er gespielt hat, da könnten viele nicht mal im Bett liegen mit so einer Verletzung. Und da hat der einfach noch gespielt und so. Also wirklich ein knüppelharter Typ und trotzdem sehr, sehr weicher Kern und ein super netter Typ.
Auf jeden Fall, ich durfte lange mit ihm spielen und es war sehr, sehr lehrreich, weil er wirklich einer war, du hast es angesprochen, der reißt sich am Freitagabend das Innenband, sitzt am Samstag beim Orthopäden, die sagen ja 4 bis 6 Wochen Pause, eventuell eine OP und alle gucken sich um, weil er Sonntag wieder beim Spiel auf dem Eis steht. Ne? Also der hat sich dann da eine Knieorthese dran geknallt und deswegen auch der Name Eisenrenz. Nicht, weil er so eisenhart gespielt hat, natürlich hat er auch hart auf dem Eis gespielt, aber da gab es keine Verletzungen und ich habe auch ein bisschen damals von der Lebenskrise mitgekriegt in Kölner Zeiten. Seine Ehe ging damals kaputt und das war wirklich sehr, sehr hart, wenn du halt wirklich 2-3 Mal die Woche Top-Leistungen bringen musst, alles von deinem Körper abverlangst. Und man darf aber auch nicht vergessen, dass unter jedem Trikot und unter jedem Helm steckt ja auch ein Kopf. Und wenn du halt irgendwo anders verkopft bist oder mit dem Kopf nicht bei der Sache, dann ist es halt auch schwierig, dich zu 100% aufs Spiel zu konzentrieren. Und das war eine harte Zeit für ihn. Und ich weiß auch, und ich glaube, das kann man so suffisant sagen, er hat dann auch... wenn man jetzt von der Liebe zu sich selbst spricht, er hat die dann lange im Kölner Karneval auch gesucht. Und aber du hast auch gesagt, er war im Schweigekloster zum Beispiel eine lange Zeit. Und so, er hat wirklich sehr, sehr viel ausprobiert, hat da tief in sich reingehorcht. Und deswegen, du sagst es, wenn, und es ist bei jedem Menschen, ob jetzt Leistungssport oder nicht, wo es mal gewisse Veränderungen gibt. Und er hat es am eigenen Leib erfahren, gespürt und hat jetzt da den Stift in die Hand genommen oder heutzutage sagt man in die Tasten gehauen und hat ein Buch rausgebracht. Ich bin auch mal gespannt, wenn ich ihn demnächst mal treffe, werde ich ihm da mal eins aus dem Kofferraum stibitzen und da sicherlich auch mal reinlesen. Ich finde das immer bewundernswert, wo die Wege nach der Karriere hingehen, wenn man doch in der Kabine lange zusammen geschwitzt hat und Siege und Niederlagen zusammen erspielt hat, errungen hat und ja, was die Jungs danach machen. Und da bin ich gespannt. Bei mir läuft immer Regenbogen im Auto, Anti, wenn ich morgens die Kinder zur Schule fahre oder unterwegs bin und wenn ich da mal den Jens und den Renz höre, dann mache ich auf jeden Fall etwas lauter.
Apropos, da steckt ein Kopf unterm Helm, hast du gesagt. Bei dir steckt der Kopf unter einem Hut heute.
Richtig.
Und das hat auch was mit Eishockey zu tun. Also ich beschreibe den Hut mal ganz kurz. Er ist grau und sieht aus wie ein Hut, aber ist kein gewöhnlicher Hut, richtig?
Ist kein gewöhnlicher Hut, der ist auch aus den Händen eines ehemaligen Eishockeyspielers, Patrick Köppchen, der ja auch im Club der Tausender ist, mit Ingolstadt deutscher Meister war, mit den Hannover Scorpions deutscher Meister war, zum Schluss bei der DEG gespielt hat, hat nach seiner Karriere Hutmacher gelernt. Und er sitzt jetzt mit einem feinen Kollegen in München zusammen und das Witzige und Kulturelle an dieser Hutmanufaktur, die die haben, das ist echte Handarbeit, der wird maßangefertigt auf deinen Kopf und die sitzen und fertigen ihre Hüte in dem Haus, das besungen wird mit dem Titel Rosi, auch ich habe ihre Nummer schon, die 32608, herrscht Konjunktur die ganze Nacht, Skandal im Sperrbezirk. Und zwar genau in diesem Haus, wo Rosi früher ihre Liebhaber in Anführungsstrichen Freier empfangen hat und bedient hat, sitzen die Jungs heute und machen Hüte, weil ich war sehr irritiert, als ich das erste Mal im Laden war, dass da ganze Reisegruppen vorbeigehen, davor stehen bleiben und dieses Haus so inspizieren. Und genau da hat Rosi früher angeschafft und da fertigen Patrick Köppchen und sein Kompagnon Gabriel heute die Hüte. Und da habe ich mir einen anfertigen lassen, macht Spaß. Und Anti, ich erzähle ja kein Mist, wenn ich sage, ich bin es gewohnt, immer was auf dem Kopf zu haben. Früher war es der Helm und jetzt habe ich mir gedacht, Mensch, dann setze ich doch mal einen Hut auf. Und das Gute ist, ich brauche weder Halbvisier noch Gitter, noch Zahnschutz. Ich kann den einfach so locker flockig aufschwingen und bin super angezogen.
Also bei dir muss ich sagen, sieht das sehr gut aus. Ich hoffe oder ich bin mir sicher, dass Jens ein kleines Reel auch angefertigt hat und da wird der Hut natürlich auch zu sehen sein. Also schaut es euch an in den sozialen Medien auf alle Fälle, auf Instagram. Und es gibt Menschen, wenn die einen Hut aufziehen, sehen sie eher aus wie so ein Hirte, aber du siehst nicht aus wie ein bayerischer Hirte, sondern das sieht recht elegant aus bei dir, muss ich sagen.
Ja, vielen, vielen Dank. Da bin ich auch zufrieden. Fatzke heißen die.
Fatzke heißt die, genau.
Fatzke,
ja,
ich mal genau, gelesen, Fatzke. Ja. Und dementsprechend, also Patrick Köppchen macht da echt einen super Job. Das macht richtig Spaß. Anti, gucken wir nochmal 2-3 Wochen weiter. Jetzt, wir haben über die Champions League gesprochen. Ich freue mich auch unglaublich auf den Liga-Auftakt. Die Adler starten in Schwenningen. Also das ist ja auch ein Spiel mit ganz, ganz viel Brisanz. Und als hätten die Würfel nicht besser fallen können, erstes Heimspiel dann direkt gegen den EHC Red Bull München. Also das ist ein Auftaktwochenende aus Sicht der Blau-Weiß-Roten. Das hat es definitiv in sich.
100%. Das ist also erstmal klar, Schwenningen braucht man nicht viel zu sagen. In Schwenningen haben die Adler die letzten Saisons nicht immer gut ausgesehen, muss man sagen. Also da haben die Schwenninger es schon geschafft, so eine kleine Festung, zumindest wenn es gegen die Adler geht, aus ihrer auch sehr hübschen, schönen Arena, muss man sagen. Die haben das wirklich gut. Das Bauchenberg-Stadion früher, was halb offen war, das war damals ja eher eine Zumutung, würde ich sagen. Aber heute haben sie wirklich ein tolles Ding draus gemacht. Gute Stimmung auch dort. Und jedenfalls muss man sagen, da muss man dann schon auch emotional bereit sein. Da muss man auch als Mannschaft wissen, was auf einen zukommt. Das wird ausverkauft sein, gehe ich mal stark von aus. Es wird hitzig sein und die Schwenninger werden keine Motivation von ihrem neuen Coach, von Steve Walker, brauchen, der natürlich auch eine Adler-Vergangenheit hat, eine leichte, als Coach und entsprechend also weiß, was auf ihn zukommt. Bei den Adlern muss man das den Jungs dann auch erklären. Das werden dann gestandene Spieler dann auch machen, den neuen Jungs dann erklären, um was es da geht, wenn man nach Schwenningen fährt. Das ist das eine. Also wird es eine ganz große emotionale Sache. Und München ist auch sowas wie ein Rivale geworden. Es geht natürlich darum, um die Vorherrschaft im deutschen Eishockey. Und da hast du natürlich auch ein Eishockey, was München spielt, ähnliches System, ähnliche Art und Weise, ähnliche Eishockey-Philosophie, wenn man das so ausdrücken möchte, beider Trainer. Beide relativ jung, beide nordisch geprägt, beide kennen sich. Söderholm war Nachfolger in Bern von Lundskog. Also es gibt da viele kleine Geschichten um dieses Spiel rum und natürlich geht es dann darum auch direkt die Visitenkarte dann zu hinterlassen. München wird versuchen, natürlich ihre Visitenkarte in Mannheim zu hinterlassen und zu sagen, so spielen wir diese Saison, nehmt euch in Acht. Und deswegen glaube ich schon, dass es dann auch sehr, sehr gute Spiele sein werden, auch wenn sie ganz, ganz anders aussehen werden in Schwenningen und zu Hause gegen München.
Anti, zum Abschluss, ich bin zuletzt wieder viel gefragt worden von Leuten, die kommen dann oft zu mir, Mensch Ulle, du bist doch hier das Orakel, du kannst doch Sachen voraussagen. Wer steigt ab, bin ich oft gefragt worden und ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. Ich möchte dir die nicht über den Tisch werfen, ich möchte nicht, dass du die beantwortest, aber möchtest du mir beantworten, Anti, welche 4 Teams kommen in die Pre-Playoffs? Welche Teams sind 7, 8, 9 und 10? Also ohne jetzt da die üblichen Verdächtigen an die Spitze zu tackern, wer ringt da im Mittelfeld rum? Wer geht in die erste Playoff-Runde? In die erste Playoff-Runde.
Also, da müsste ich es anders aufziehen, gucken, wer unter die Top 6 kommt. Und dann sollen wir es mal so machen? Ich mache mir noch Gedanken, ich möchte die Mannschaften noch ein bisschen besser sehen, besser kennenlernen, weil sonst ist es wirklich ein Schuss ins Blaue, Fischen im Trüben, wie man das auch immer sagen möchte. Also ich brauche da noch ein bisschen, um zumindest das Gefühl zu haben, seriös das zu prognostizieren. Ich muss ein bisschen was gesehen haben von den Teams.
Okay, dann gebe ich dir noch ein bisschen Bedenkzeit. Ich werde dich auf jeden Fall festnageln.
2-3 Folgen.
Ich möchte das nicht thematisieren, wer steigt ab oder wer ist Abstiegskandidat Nummer 1. Sowas ist oft nicht fair. Aber deswegen hätte ich dich gern mal gefragt, wen siehst du im Mittelfeld, wen siehst du wirklich daran, so die 10 zu erklimmen oder vielleicht von der 6 nochmal runterzurutschen, um da in die erste Playoff-Runde zu gehen. Deswegen, weil die Top-Teams sind oft die üblichen Verdächtigen, die man da nennt, mit Mannheim, München. Ich denke, Berlin wird sich auch wieder oben festspielen. Aber wer ist dann wirklich derjenige, der so ein bisschen im Mittelfeld im Mittelfeld, ich will nicht sagen rumdümpelt oder rumfischt, aber sich da so ein bisschen festbeißt, um dann sich in die erste Playoff-Runde zu retten. Ich werde dich darauf festnageln, mhm. Ich werde das weiter unter meinem Hut beobachten, bis du die ganzen Teams dann auch mal inspiziert hast. Jetzt freuen wir uns morgen, jetzt haben wir heute Mittwoch, morgen geht's los in die erste Champions-League-Runde. Ich bin gespannt, die Fans werden wieder zahlreich erscheinen. Und dann sieht man auch wieder auf Social Media ganz viel. Ich folge der Champions Hockey League Seite, die machen das richtig geil, wenn die Teams dann losgehen. Ich bin ein Fan von diesen Topscorer-Trikots, weil man da sofort einen im Visier hat. Spiel 1 ist es ja immer der Kapitän.
Genau.
So, und dann ist es derjenige, der sich da wirklich punktemäßig ganz gut reinspielt. Und das finde ich immer bemerkenswert. Das gefällt mir. Ich habe es nie getragen. Ich habe es nie gehabt.
Nee. Übrigens, ich weiß gar nicht mehr, jetzt muss ich dich fragen, im Vorgespräch, wir sprechen immer, wir schalten uns auf und dann sprechen wir immer kurz vorher, haben wir über die Sieger der Champions League gesprochen bisher?
Ah, du hast es erwähnt,
genau.
Aber also, sag's nochmal ganz kurz, es ist ein bisschen einseitig.
Es ist ein bisschen einseitig und zwar sehr, sehr nordisch geprägt. Also es gibt nur zwei Länder, die überhaupt Champions League Sieger stellen. Das ist einmal Schweden und einmal Finnland. Und da hat, wenn ich das jetzt richtig weiß, also 2015 war es Luleå, die die erste Champions Hockey League gewonnen haben. Dann Frölunda Göteborg 16 und 17. Dann Jyp, also Jyp ist Jyväskylä in Finnland, war 2018. Dann 2019 wieder Frölunda Göteborg. 2020 Frölunda Göteborg, dann 21 war Pandemie, dann 22 Rögle, also Ängelholm und dann letzte Saison Tappara Tampere. Also 6-mal Schweden, 2-mal Finnland, kein anderes Land. Also es wird Zeit, dass man diese nordische Dominanz mal durchbricht. Warum nicht die Adler Mannheim mit einem nordischen Trainer zumindest, der auch eben in Göteborg war und als Co-Trainer da auch gewonnen hat.
Ja, dann warten wir es mal ab. Morgen kommen die Jungs aus dem, im Pferdesport würde man sagen, aus der Startbox und dann schauen wir mal, wie sie losgaloppieren und mal gucken, ob die nordische Dominanz gebrochen werden kann. Meine Kinder haben angefragt, haben gesagt, Papa, bitte lass uns morgen zum Champions Hockey League Spiel gehen. Ich kenne ja auch den Scott Valentine von den Bolzano Foxes. Der reist heute schon an. Der hat auch gefragt, ob wir uns heute Abend mal treffen, über die alten Augsburger Zeiten ein bisschen quatschen. Die Mannschaft schläft, soweit ich informiert bin, in der Mannheimer Innenstadt in der Nähe vom Wasserturm. Da werde ich definitiv mal Hallo sagen gehen und ich würde mich auch freuen, viele von euch und auch dich, Anti, morgen in der SAP Arena zu sehen. Dann geht's Hockey endlich wieder los. Es knistert, es kribbelt, es geht um Punkte.
Absolut. Ich werde da sein. Ab der Champions League gibt es jetzt auch wieder Webradio. In der Vorbereitung haben wir keins gemacht. Da gab es, sagen wir mal so, technische Herausforderungen, die wir erstmal noch lösen mussten, aber das ist alles passiert und jetzt geht es also auch mit dem Webradio los. Also wer nicht in die Arena kann, kann sich zumindest in gewohnter Manier anhören. Also ich freue mich auch auf unsere nächste Folge. Ulle, da werden wir wieder sehr viel zu besprechen haben.
Ich mich auch.